Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine neue Gesprächspartnerin Martina begrüßen. Martina, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr neugierig, was ich über dich heute erfahren darf, wohin die Reise geht. Und damit, ja, herzlich willkommen.
Ja, ich bin auch schon gespannt, wohin die Reise geht.
Wir wissen es beide nicht und das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass wir so ja dieselbe Ausgangslage haben. Du weißt vielleicht schon ein bisschen mehr über dich, aber manchmal ist es ja auch spannend zu gucken, was taucht noch so auf, was vielleicht lange nicht mehr da war. Mal sehen. Und damit kommen wir auch zur ersten Frage, Martina. Und das ist die Frage, wer bist du?
Ich bin ein Mensch, der mit zunehmendem Alter immer glücklicher wird. Mhm.
Wer bist du noch?
Ich bin ein Mensch, der sich selber eigentlich permanent reflektiert, der sehr viel im Austausch mit seiner Umwelt ist und der eigentlich immer mit dem Herzen spricht. Mhm. Mhm.
Und du hast gesagt, du bist ein Mensch. Was bedeutet das Menschsein für dich? Was macht das für dich aus?
Menschsein bedeutet für mich verletzbar sein, mitfühlend sein, Gefühle zu haben, aber auch gleichzeitig eine Art, logisches Denken zu haben oder überhaupt ein Denken zu haben, was manchmal im Widerspruch zu den Gefühlen sein kann und eben auch einen fühlenden Körper zu haben. Mhm.
Mhm. Was ist deinem Körper am bekanntesten vom Fühlen und vom Spüren her?
Erstmal Schmerzen zu haben, leider. Mhm. Also, und sehr müde zu sein. Aber auch andererseits, ja, viel zu fühlen, tatsächlich. Mhm. Also, ich nehme über die Haut, über den Geschmack, über meine Sinne sehr viel wahr. Mhm.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, da sind Schmerzen, da sind Müdigkeit. Und vorher hast du gesagt, mit dem zunehmenden Alter, steht das miteinander in Verbindung? Und wie ist es für dich, dieses, wie du es beschrieben hast, das zunehmende Alter?
Also ich denke schon, dass da natürlich eine gewisse Verbindung besteht, weil ich bin jetzt 62 und da ist der Körper schon dabei, das ein oder andere Wehwehchen, wie man so schön sagt, zu haben. Das mit der Müdigkeit und den Schmerzen habe ich allerdings schon seit 15 Jahren etwa. Und ich war nie so richtig körperlich bar. Ich habe auch nie großartig Sport gemacht. Und dass ich aber trotzdem glücklicher werde, kommt eigentlich daher, weil ich einfach immer mehr verstehe. Also diese sogenannte Lebensweisheit, sage ich mal, die Gelassenheit nimmt immer mehr zu. Mhm.
Was ist so deine persönliche Lebensweisheit oder Lebensweisheiten, die im zunehmenden Alter vielleicht bei dir entstanden oder sich auch gefestigt haben? Und wie war das vielleicht zu einem anderen, früheren Zeitpunkt? Was war da anders?
Also heute ist es eindeutig, das Leben ist so, wie du es dir denkst, in allen Facetten. Und das ist auch meine Überzeugung und das erlebe ich auch jeden Tag wieder, dass ich über meine Gedanken mein Leben sehr steuern kann, insofern, wie ich es sehe eben. Und das ist das eine. Und früher war das ganz anders, weil ich das alles nicht wusste. Gerade so, ich sag mal, als Teenager. Ich war ein sehr unglücklicher Teenager. Ich hatte sehr viele Komplexe und habe mich sehr, ich hatte viele Minderwertigkeitskomplexe. Ich war immer sehr groß. Also was heißt, ja, ich bin jetzt immer noch 1,76, war ich damals auch schon mit 11. Und gefühlt waren damals zum Beispiel die Jungs eigentlich kleiner, als sie heute sind. Und die Mode, die Schuhmode war zum Beispiel so, dass es einfach nur entweder hochhackige Schuhe gab oder Jesuslatschen, wie man so schön sagt, wo drin man aussah wie so ein Trampeltier. Und das hat das alles noch so verstärkt. Und von daher habe ich mich nie so richtig wohl in mir mit meinem Körper gefühlt und ja, hatte auch nie so das Umfeld, das mich da so gestärkt hätte. Und das habe ich eben heute weitestgehend nicht mehr, weil ich das eben alles so nach und nach durch meine Lebenserfahrung verstanden habe. Und deswegen geht es mir immer besser.
Vielleicht magst du da noch ein bisschen konkreter werden, was das Thema der Komplexe anging und was du mit denen gemacht hast im Laufe der Zeit.
Also ich glaube, dass viel davon über meine Mutter ein bisschen übertragen wurde. Also ich habe noch zwei Schwestern und ich bin die Jüngste. Ich war aber immer so ein Mamakind und meine Mutter war auch für ihre Generation, sie ist Jahrgang 33 gewesen, sie war auch ähnlich groß, hatte auch eine ähnliche Figur wie ich, also eher so oben schmal, unten breiter. Und sie hat sich ihr Leben lang zu groß gefühlt und trampelig gefühlt dadurch und hat sich auch immer ein bisschen zu dick gefühlt. Und dann hat sie immer gesagt, wir haben das und das Problem mit unserer Figur. Und zwischenzeitlich habe ich dann manchmal gedacht, so mit 16 oder so, ich weiß, also in den 80er Jahren gab es ja diese Schulterpolster, dann hieß das, ha, das ist toll, damit können wir dann unsere breite Körpermitte ausgleichen. Und da habe ich manchmal schon gedacht, warum eigentlich immer wir? Ne? Aber ja, und eine meiner Schwestern hat dann auch immer so, Martina hat einen dicken Hintern. Also so bin ich irgendwie in diesem Denken aufgewachsen, dass ich irgendwie so nicht richtig proportioniert bin. Wenn ich heute diese Fotos sehe, denke ich, was für ein Wahnsinn. Weil ich fand, ey, finde heute, dass ich damals eine super Figur hatte, aber habe ich so nicht gesehen. Ich habe das eben mit diesen ganzen Makeln behaftet gesehen. Und ich habe, das Verrückte ist dann ja auch immer, dass man sich dann auch dementsprechend verhält. Ja. Das heißt, man geht ja auch so unsicher durchs Leben und bekommt das dann auch noch irgendwie so bestätigt, beziehungsweise hört das so, als wenn das bestätigt wird. Und das war dann wirklich eine ziemlich schwierige Zeit. Dann hatte ich auch mit 14 eine Brille gekriegt, was damals auch, da war noch so dieses Ding mit Brillenschlange. Heutzutage ist das ja ein modisches Accessoire, aber damals war das schon so. Und in den 70er Jahren waren ja die Brillen so groß, wie sie heute sind, aber irgendwie war das nicht so schick. Und meine Freundinnen hatten auch alle keine und das war für mich schwierig. Und meine Freundinnen waren immer alle viel kleiner und zierlicher. Und wenn wir dann zusammen in Geschäfte gegangen sind, um nach Klamotten zu gucken, dann sind die dann zu Größe 36 und ich musste damals schon Größe 38, 40 tragen, einfach weil ich größer war. Das hat mir aber nie einer erklärt. Das habe ich irgendwann verstanden, dass es allein durch die Körpermaße der Größe schon anders ist.
Ja.
Und ja, und das hat schon eine ganze Zeit gedauert, weil ich finde ja, unsere Gesellschaft ist ja auch so, dass sie Frauen ja, das ist auch erst in der letzten Zeit ja geworden, dieses sogenannte, heute nennt man es ja Body-Shaming, dass das so ein bisschen einem genommen wird, ne? Wobei es auch heute immer noch so viele Frauen gibt, die sich so unwohl fühlen mit ihrem Körper und in ihrem Körper. Aber jetzt kann ich das wirklich, und das ist eben, finde ich, ein Vorteil des Älterwerdens, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt hier die Schönste und Schlankste sein oder so, weil meine Freundinnen haben alle irgendwie einen Bauch und ich finde ja auch diesen Spruch so schön, dieses arabische Sprichwort, eine Frau ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Ja. Und von daher habe ich jetzt so ein bisschen Frieden geschlossen mit mir.
Ja.
Und das ist sehr, sehr wohltuend.
Ja, das klingt total danach. Und ich finde mich da tatsächlich in der Beschreibung wieder, dass Frauen viel auf den eigenen Körper achten oder da auch viel Aufmerksamkeit hingeht. Also auch, so wie du das gerade beschrieben hast, klingt es danach, als wäre sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf den Körper gegangen und nicht auf die anderen Dinge, die ja noch so viel wichtiger sind. Und dann habe ich mich gefragt, war das so, dass sehr viel Energie darauf gegangen ist, auf dieses Körperbild? So gedanklich und wie erinnerst du das vielleicht?
Doch, durchaus. Das hing auch damit zusammen, dass Liebe hat in meinem Leben schon immer eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle gespielt. Und ich war vom Kindergarten an immer verliebt. Immer. Wirklich immer. Süß. Das heißt, ich war auch immer irgendwie im Austausch mit Jungs und wie finden die mich und so. Und das war natürlich eben auch mit ein Grund, warum ich also unheimlich auf mein Äußeres geguckt habe. Weil diese sogenannten inneren Werte, die spielten damals ja auch noch nicht so die Rolle. Und da hat ja auch kaum einer von geredet. Und das ist ja nun mal so, wer was ist ich als Teenager, da geht es wirklich einfach so aufs Aussehen so, ne? Und von daher war das eben. Und eben, wie gesagt, weil ich einfach größer war als viele in meinem Alter und mich dadurch immer durch diese Glaubenssätze meiner Mutter einfach immer schon klobig gefühlt habe. So.
Ja. Und wenn so viel Energie auf ein Thema geht, was glaubst du, ist vielleicht auf der Strecke geblieben, wo du heute rückblickend sagst, vielleicht, das ist schade oder vielleicht bedauerst du es auch?
Naja, auf alle Fälle das, was einen Menschen ja so ausmacht. Also sprich, meine Talente, Hobbys ist Quatsch, die entstehen ja dadurch, aber auch meine Gedanken, meine Gefühle, also mein ganzes Inneres sozusagen. Mhm. Was ist überhaupt mit mir? Wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Was macht mich aus? So.
Glaubst du, davon ist heute noch was übrig geblieben?
Ja, klar. Das ist ja dieses sogenannte innere Kind, was im Abend so noch huhu. Und ich habe da schon viele, viele Bereiche gut befriedet, sage ich jetzt mal. Aber so ein paar Sachen sind da immer noch. Das ist der Hammer.
Ja.
Wo man welche dann auch in so ein, da geht das dann irgendwie so in so ein Automodus. Dann denke ich plötzlich so, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Was benehme ich mich bescheuert? Mir ist das dann schon klar, aber ich kann das dann auch nicht stoppen. Das ist so.
Ja. 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 Welche Bereiche sind das?
Ich kann immer noch schlecht meine Grenzen abstecken, geschweige denn auch verteidigen. Das geht, also und ich bin immer sehr nahbar gewesen, immer. Ich hatte immer schon das Problem, wenn mir Menschen blöd gekommen sind, sage ich mal, denen zu sagen, stopp. Also, und das kann ich nach wie vor nicht.
Was glaubst du, woran liegt das?
Gute Frage. Also ich habe das mal so für mich reflektiert, dass ich denke, dass ich vom Kopf her ein wirklich selbstbewusster Mensch bin. Doch, ich habe auch wirklich keine Angst. Ich stelle mich auch so vor 2000 Leute und rede so aus dem Stand. Habe ich kein Problem mit. Aber dass eben irgendwas in mir drin immer noch, also dieses, der Selbstwert ist Gefühl, gedacht, aber nicht so richtig hundertprozentig gefühlt.
Was glaubst du, wär dann anders, wenn du es fühlen würdest? Woran würdest du das merken?
Dann würde ich merken, dass ich Menschen, was mir zum Glück nicht oft vorkommt, aber was schon vorkommt, einfach auch sagen würde, du, so rede bitte nicht mit mir. Also, dass ich wirklich sagen würde, nein, stopp, reicht. Ne?
Ja.
Und das kann ich nach wie vor irgendwie nicht.
Wie geht's dir damit?
Nicht besonders gut. Nee, wirklich. Also das ist, das beschäftigt mich auch immer noch. Und aber es ist ja gar nicht so leicht, da auch hinterzukommen. Also ich habe wirklich schon, ich weiß nicht, wie viel gemacht und auch darüber gelesen. Und aber ich bin noch nicht so richtig dran gekommen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass ich kurz davor bin, sozusagen.
Ja, ja. Und das ist es ja manchmal, so auf diesem Weg zu sein und dann irgendwann, wahrscheinlich kennst du das auch, das ist wie so ein innerer Aha-Moment, wenn man dann auf einmal spürt, also tatsächlich spürt und fühlt, ach, jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit kognitiv schon verstanden habe, aber jetzt hat es so richtig Klick gemacht.
Genau. Ja. Und man merkt es auch, ich habe das schon in anderen Bereichen gehabt, dass ich dann merke, wenn ich das dann mal probiere, ganz aufgeregt und dann das eigentlich völlig normal ist für die anderen.
Ja.
Und man merkt, oh, das ist scheint völlig, ne, so.
Ja.
Und dann beim nächsten Mal hat man schon ein bisschen weniger Herzklopfen vorher und dann beim dritten Mal kann man es machen. Und dann ist es normal, wie das so ist mit unseren Gewohnheiten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass du sehr stark von deiner Mutter geprägt warst, also gerade was so das eigene Körperbild angeht. Und jetzt hast du gesagt, sie war 1933 geboren. Vielleicht kannst du mich so ein bisschen mitnehmen, wie war deine Erziehung, wie war eine Mutter, die 1933 geboren war und was hat sie vielleicht selber so mitgebracht, wenn das für dich passt natürlich.
Ja, also meine Mutter hatte drei Brüder und hatte eine relativ, also war aus gutem Hause, sage ich mal so, und hatte eine Mutter, die sie immer sehr eng bei sich behalten hat. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, ihre Mutter hat immer gesagt, sie dürfe alles Mögliche, sie sollte immer bei ihr bleiben so. Und ihre Brüder haben, bis auf einen, haben die alle studiert, also sind sehr gut ausgebildet. Mhm. Oder ich glaube, die haben sogar alle drei studiert. Nee, einer hat nicht studiert, aber waren alle sehr beruflich erfolgreich und meine Mutter eben nicht. Und sie hatte mir dann erzählt, sie wollte damals irgendwie mit einer Freundin in eine große Stadt, hat das dann aber dann doch nicht gemacht, weil meine Oma sie nicht gelassen hat. Wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, aber warum hast du es nicht trotzdem gemacht? Aber so, also sie hat immer gesagt, wie dann wohl mein Leben geworden wäre. Und so hatte sie eigentlich keine richtige Ausbildung. Damals war das ja auch so, dass sie durch den Krieg, haben die ja alle fast nur die sogenannte Volksschule besucht, ich glaube bis zur 8. Klasse. Mhm. Und das war für sie auch ein Problem. Und von daher hatte sie auch immer so einen leichten Komplex, was ihre Bildung anbelangte. Wobei sie durchaus, das hat, glaube ich, ich sag mal, kein Mensch gemerkt. Sie hatte nachher ganz viele Freundinnen, die alle Lehrerinnen waren oder so oder auch eben sehr, sehr gut ausgebildet waren. Und da habe ich mal gesagt, Mama, das weiß kein Mensch. Ist auch egal, weil war ja so, ne? Und aber von daher hat sie so bestimmte Glaubenssätze auch schon gehabt und die, weil ich eben tatsächlich mit ihr ganz oft buchstäblich unter einer Decke saß. Wir saßen ganz oft auf dem Sofa, beide so unter einer Decke. Und dann habe ich mir das immer angehört, alles, was sie so von früher erzählt hat und auch fand das auch total spannend. Und dann habe ich da eben ganz viel von aufgesogen, ne? Und noch heute, also sie ist jetzt schon 10 Jahre tot, aber noch heute merke ich ganz oft so Sachen, wo ich denke, stopp, ist das jetzt eigentlich meins oder ist das von meiner Mutter? Und wenn ich jetzt meinen Körper ansehe, habe ich das Gefühl, ich verwandle mich langsam in sie. Also, und ich höre dann auch manchmal, dass sie dann auch sagt, ja, das genauso hatte ich das auch in dem Alter. Das sei na, so. Das ist echt, also ich bin immer noch sehr, sehr eng mit ihr verbunden.
Ja, ja. Und du hast gesagt, du hast dir das alles angehört von früher und du fandest das sehr spannend. Was war das, wo du sagst, das war besonders spannend und oder vielleicht auch einprägsam für dich?
Also sie hat mehrere Sachen immer erzählt von Möglichkeiten, wenn das Leben in der Richtung weitergelaufen wäre, dann. Also einmal das mit dem, wenn sie da weggegangen wäre mit dieser Freundin nach Düsseldorf und mit Mode und so. Und das andere war, dass die Familie meiner Oma eigentlich aus Münster war und die waren relativ wohlhabend. Und das Haus, in dem die gelebt haben, ist eben ausgebombt worden. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir heute reich, so ungefähr. Also das waren immer so, und das fand ich faszinierend. Und das Geschäftshaus von denen, das gibt es auch immer noch. Das ist ein ziemlich, steht sehr im Zentrum da. Und da habe ich dann oft im Café gesessen, was da drin war, und habe gedacht, und das hat unserer Familie mal gehört. Und das fand ich irgendwie spannend, immer so wie, weiß ich nicht, ein bisschen märchenhaft war das.
Ja.
Ja.
Wie hat dich das geprägt, diese wenn, dann?
Ja, wie hat mich das geprägt? Ich glaube zum einen, also ich bin zum Beispiel sehr zielstrebig gewesen, auch beruflich, und im Nachhinein denke ich manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich habe das alles schön, brav, ohne große Pausen gemacht, absolviert und war auch relativ erfolgreich. Also ich hatte nie besonderen Ehrgeiz, aber ich habe immer, sag ich mal, ich bin so hoch gesprungen, wie ich musste. Sowohl also in der Schule mit Abitur als auch Studium, Examen und auch später. Ich habe immer alles geschafft. Ich musste keine Prüfung, egal um welche es ging, zweimal machen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich mein Leben selber bestimme, so. Und meine Mutter hat mir eben auch immer gesagt, sieh zu, dass du später auf eigenen Füßen stehen kannst, dass du dein eigenes Geld verdienst. Weil die Ehe meiner Eltern war nicht ganz so toll. Und ich habe dann auch irgendwann mal zu ihr gesagt, Mensch, warum lasst ihr euch nicht scheiden? Hat sie gesagt, aber was soll ich denn machen? Ich habe doch nichts. Ich habe keinen Beruf. Wovon soll ich leben? Wie soll das gehen? Dann ist mein Vater gestorben. Damit hatte sich das Thema auch erledigt. Aber das war für mich immer sehr prägend, dass sie gesagt hat, sei unabhängig. Und so ist es dann auch gelaufen. Also ich war dann auch immer finanziell unabhängig von meinen Männern.
Und das klingt ja ganz danach, nach so einem Wunsch, von niemandem abhängig zu sein oder beziehungsweise nicht vom Partner abhängig zu sein. Wie stehst du dazu, dass es ja doch vielleicht eine Abhängigkeit geben darf, oder darf sie das überhaupt?
Bei mir war das tatsächlich so, ich bin zum dritten Mal verheiratet. Meine beiden ersten Ehen waren tatsächlich so, dass mein Mann nicht gearbeitet hat und ich habe immer voll gearbeitet. Und in meiner dritten Ehe war es zeitweise so, dass ich dann auch, ich hab dann so einen Weg gefunden, wo ich mich dann habe freistellen lassen, wo ich kein Einkommen hatte. Und mein Mann gesagt hat, okay, dann leben wir von meinem Geld. Und das war für mich sehr, sehr, sehr schwer, weil ich das gar nicht kannte, von jemandem sozusagen ausgehalten zu werden. Aber ich wusste auch, dass das mit ihm geht, weil ich wusste, dass er niemals sagen würde, ich verdiene hier das Geld. Also, ne, so. Und deswegen haben wir das auch, ja, ein gutes Jahr ungefähr so gemacht, bis sich das dann geändert hat.
Und du hast vorhin auch noch erzählt, dass du das jüngste Geschwisterkind warst und zwei ältere Schwestern. Genau. Wie war das für dich, als jüngstes Geschwisterkind aufzuwachsen? Welche Vorteile hatte das vielleicht? Welche Nachteile hatte das vielleicht?
Naja, ich denke, Vorteile ist immer so, dass man einfach mehr darf als die Älteren, weil das habe ich bei meinen, ich habe auch selber zwei Söhne und der zweite, das lief einfach schon eher mit, so, ne? Und man kriegt einfach viel mehr mit. Ich bin dadurch auch sehr, sehr frühreif gewesen, weil ich über meine Schwestern, die eine ist 3 Jahre, die andere ist 5 Jahre älter als ich, schon alles von denen mitgekriegt habe. Der Nachteil, finde ich, ist, dass man ja immer so als Nesthäkchen, als verwöhntes Nesthäkchen bezeichnet wird. Ich habe mich eigentlich nie als verwöhnt empfunden. Und ich fand diese Konstellation mit dreien, dieser Spruch, drei sind einer zu viel, fand ich immer sehr passend, weil ich war immer über. Mich wollten sie immer nicht dabei haben. Und die beiden sind so gute 1,5 Jahre nur auseinander. Und naja, als meine eine Schwester dann 15 war und ich war 10, das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Die andere war dann 13. Und je älter man wird, umso mehr weniger wird das ja relevant. Aber so, wenn man jung ist, ist das ja schon noch. Und das fand ich immer ätzend. Also die fanden das, glaube ich, ätzend, dass ich so die kleine Nervige war, die immer mit wollte. Und ich fand das ätzend, dass sie mich immer rausgeschmissen haben. So. Und ich hatte dann auch wirklich nicht mein Leben lang, aber lange, lange Zeit Probleme mit Dreierkonstellationen.
Ja. Es klingt nach so einem Gefühl von ausgeschlossen sein, genau, und sich nicht zugehörig fühlen.
Genau.
Wie hat dich das noch weiter, vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter, geprägt?
Also ich habe dann damals in Hamburg studiert und meine erste WG war mit 2 Frauen und die waren beide erstmal nur 1,60 groß. Das war also das erste Problem. Und dann war ich eben, ja, die hatten beide so, in den 80er Jahren war das so modern mit weißen Wänden und diese so Stahlmöbel und Glas und sowas hatte man alles. Und ich hatte in meinem Zimmer so himbeerfarbene Wände und Holzmöbel und so, das fand ich irgendwie toll. Also ich fiel da total raus und das ist nachher so eskaliert, dass wir ja richtigen Terror hatten. Also ich hatte ein Durchgangszimmer, das heißt, die eine musste durch mein Zimmer durch, wenn sie in ihr Zimmer wollte. Und ich hatte nachher eine Wäscheleine durch mein Zimmer gezogen und da Bettlaken dran, damit ich die wenigstens nicht sehen musste.
Ach, krass.
Und wir haben nachher nur noch brieflich miteinander verkehrt, obwohl wir in einer Wohnung gewohnt haben. Und die haben extra dann den Schlüssel von innen stecken lassen, dass wenn ich wiederkam, ich klingeln musste und... Weil ich bin dann auch am Wochenende mal viel weg gewesen. Die waren immer in Hamburg und dadurch haben die sich auch immer besser verstanden und ich war immer mehr die Außenseiterin. Ich habe mich aber jetzt, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, natürlich auch dementsprechend verhalten. Ich habe dieses Muster natürlich sofort an mich gerissen. Also wie man immer so schön sagt, ich bin in diesen Schuh so richtig schön reingesprungen. Und die konnten es dann ja auch mit mir machen.
Wie würdest du das Muster beschreiben? Dass du dich da reinbegeben hast?
Ja, dass ich eben diejenige bin, die nicht dazugehört und die auch von den beiden oder von denen, zu denen sie nicht gehört, so ein bisschen gemobbt wird. Ja.
Und kennst du diesen Anteil der Außenseiterin heute noch?
Den habe ich tatsächlich überwunden, weil ich irgendwie, ja, ich denke weitgehend überwunden, doch. Weil ich jetzt mittlerweile eben ganz viel denke, dass alle Menschen eigentlich selber eine gewisse Unsicherheit haben und alle Menschen eigentlich nur gesehen wollen, egal welche Position sie haben. Und ich sag mal, nackt sehen sie alle gleich aus, mehr oder weniger. Also so, ich habe da nicht mehr so dieses, boah, die sind so toll und ich nicht oder so. Das habe ich nicht mehr.
Das klingt danach, als hättest du das Vergleichen mit anderen ein Stück weit abgelegt oder hast es vielleicht auch abgelegt. Ist das so? Und wann ist das passiert? Und wie ist das passiert?
Ja, viele, viele Fragen. Das ist natürlich ein ganz, ganz langer Prozess gewesen. Das kann man gar nicht so sagen. Das fing bestimmt damals schon an, weil mich das wirklich gequält hat und es dann auch so war, dieser Studiengang, das, was ich studiert habe, war ein sehr kleiner Studiengang, jeder kannte jeden und dadurch, dass ich mich mit diesen beiden dann gleich zerlegt hatte, ich bin dann ja auch ausgezogen, da hatten sich die anderen schon so aufgeteilt, so für Referate machen oder so, ne? Und ich war auch da dann über, total bescheuert. Und das zog sich dann sofort. Und das ist natürlich nichts, was einen glücklich macht, sage ich mal. Und deswegen habe ich ja schon damals angefangen, darüber nachzudenken, was man so machen kann. Und ich habe dann aber, ich würde mal sagen, so seit 10 Jahren habe ich das eigentlich so verändern können, dadurch, dass ich mich auch beruflich mittlerweile mit diesen Geschichten, was ich anfangs sagte, mit den Gedanken befasst habe. Und seitdem, und ich beobachte Menschen eben auch sehr, und ich bin auch so ein sehr empathischer Mensch, ich kriege sehr viel mit, was die fühlen, und dadurch erzählen mir viele auch viel, und dadurch hat sich dann so ein Bild entwickelt, dass wir eben sowieso alle ganz unterschiedlich sind, aber dass es auch völlig gut ist. Es gibt kein schlecht und gut, wir sind eben alle unterschiedlich.
Und es gibt keinen einheitlichen Maßstab, an dem wir uns alle messen können und daran vergleichen können. Und es wäre auch ganz furchtbar, wenn es den geben würde.
Allerdings. Ja. Allerdings.
Und da tauchte im Studium wieder so ein Stück weit dieses Übersein auf. Wie oft ist dir das noch im Leben begegnet?
Ich glaube, dadurch, dass ich erstmal körperlich immer sehr präsent bin, also ich bin ja eben dadurch, große Menschen werden ja eher gesehen, also so. Und ich bin eigentlich auch schon immer sehr, meine Mutter hat immer gesagt, du bist viel zu offenherzig, du musst gar nicht immer allen so viel erzählen, dann verwenden die das alle gegen dich nachher. Und da habe ich immer gesagt, Mama, ich bin gutgläubig und offenherzig, aber dadurch erlebe ich so viele schöne Sachen und ab und zu sind natürlich welche dabei, die mir da einen reinwürgen, aber das ist dann okay. Dafür habe ich so viel Gutes. Und das ist eigentlich auch mehr oder weniger so geblieben. Und dadurch habe ich tatsächlich auch viel Gutes erlebt und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Es ging um das Übersein.
Ja.
Wie oft dir das noch begegnet ist und vielleicht auch zu welchen Anlässen.
Genau, also durch meine Art habe ich immer schon polarisiert. Also ich habe wirklich Leute, die finden mich total klasse und dann gibt's wieder Leute, die mich bekämpft haben. Und wenige waren eigentlich neutral und das war auch im Studium und dann auch im Referendariat war das schwierig, dass ich da wirklich ja eben auch von einigen dann bekämpft wurde und dadurch, dass ich mich eben nicht wehre, war das eben zum Teil auch sehr schmerzhaft.
Wie kann ich mir dieses Bekämpftwerden vorstellen und wie war das für dich?
Das war dann so, dass dann sehr viel Ungerechtigkeiten entstanden sind, bei Bewertungen zum Beispiel. Ich ständig bei allen möglichen Sachen immer einen Personalrat dabei haben musste, die mir dann auch hinterher sagten, sie hatten recht, das war wirklich, aber wir konnten es nicht ändern oder so. Und auch später im Beruf, ja, dass ich einfach, es waren zwar immer nur echt wenige, die mich bekämpft haben, wobei ich dann im Nachhinein wirklich denke, dass dieses Bekämpfen oft auch ein bisschen aus Neid war, weil ich einfach immer gut mit Menschen klargekommen bin und die mich bekämpft haben, konnten das meistens nicht so. Und die mussten mich immer irgendwie klein halten und wegdrücken oder so, ich weiß es nicht. Aber die waren dann zum Teil auch wirklich erfolgreich, weil, wie gesagt, ich mich auch nicht groß gewehrt habe. Und dadurch, dass ich mich nicht gewehrt habe, sind natürlich dann auch Leute gekommen, die sich bei anderen niemals getraut hätten. Und die haben mir dann auch noch mal versucht, einen reinzuwürgen.
Wie schaust du heute auf diese Situation und was hättest du dir da vielleicht anders gewünscht?
Also im Nachhinein denke ich, dass sich das doch alles als so gesehen gut entwickelt hat, weil ich jetzt dadurch da bin, wo ich jetzt bin, auch beruflich. Also ich bin ja jetzt früh pensioniert und ich habe natürlich dann auch Federn gelassen. Deswegen habe ich eben auch diese Schmerzen, diese Müdigkeit, das hängt alles damit zusammen. Und eben aus gesundheitlichen Gründen früh pensioniert und auch Hörgeräte, diese ganzen Geschichten, das sind alles Folgen davon. Aber dafür bin ich jetzt wirklich, ich habe vor 3-4 Jahren mal in einem psychologischen Gespräch so ein Satz bildete sich daraus, ich darf das machen, was ich gut kann. Das war für mich damals sehr, sehr wichtig. Und das kann ich jetzt. Das tue ich jetzt. Und das konnte ich ganz lange nicht, weil man mich immer gedeckelt hat, so. Und das ist der Vorteil dessen, dass ich da durchgegangen bin, sag ich mal. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch in diesem System drin und ja.
Und wenn das bei mir klingt jetzt gerade so das Wort an Entwicklung und ich musste gerade noch mal daran denken, als du vorhin beschrieben hast, die Mutter deiner Mutter, dass die wollte irgendwie immer sie sehr nah bei sich behalten. Bei dir klingt es so, dass du relativ dich frei entwickeln und bewegen durftest. Da kannst du noch mal gucken, ob das so stimmig ist. Ja. Und wie, also wie hast du das Muttersein wahrgenommen? Also was hast du aus deiner Familie mitbekommen und wie war das dann für dich?
Meinst du jetzt das Muttersein meiner Mutter über meine Mutter oder mein eigenes Muttersein?
Beides.
Also ich habe meine Mutter schon als sehr liebevoll empfunden, wobei sie auch wenn sie gerade nicht wollte, dann war sie für mich auch nicht unbedingt so da. Also es war schon so ein bisschen, eigentlich immer, aber nicht immer so. Na, so jetzt will ich, jetzt passt es gerade nicht so. Und das fand ich manchmal nicht so schön. So. Was mich natürlich als eigene Mutter, also ich als Mutter, das ist ja immer so, die Dinge, die man vermisst hat oder die man nicht gut fand, versucht man dann selber anders zu machen. Nun habe ich ja immer voll gearbeitet und war dann zwar mehr oder weniger nachmittags zu Hause, meine Kinder waren da, aber ja, ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Zeit hatte. Und ich war dann oftmals physisch anwesend, aber psychisch nicht, weil ich mit meinem Kopf dann schon wieder bei der Arbeit war. Und das finde ich im Nachhinein sehr schade, weil das ist ja immer, da merkt man doch, dass man 62 ist, wenn ich so Familien sehe, wo die Leute dann eben so Mitte 30 sind, die Kinder sind da klein und die sind total gestresst von ihren Kindern. Und wenn ich dann hingehe und sage, ach Gott, genieß die Zeit. Es geht so schnell vorbei. Yeah. Zack, sind sie groß und aus dem Haus. Das hat man mir natürlich damals auch gesagt. Und da habe ich gesagt, ja. Weil es war irgendwie endlos. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Aber es ist so. Das ist das Verrückte.
Absolut. Ja. Also ich finde mich da total wieder in diesem, das ist manchmal so eine innere Zerrissenheit zwischen, ich bin in dem Alter, wo man sich selber verwirklichen möchte und dann hat man ein Kind und ich weiß, dass diese Zeit so, also aufs ganze Leben gesehen ist die Zeit, die man ja mit dem Kind hat, so unfassbar kurz und dann in den Moment und da zu sein und präsent zu sein, wie du schon gesagt hast, physisch und psychisch anwesend zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, in dieser Zeit passiert einfach auch so viel. Also ich bin jetzt 37 und ich habe das Gefühl, es ist so viel und ich weiß manchmal gar nicht, wohin. Und dann zu sagen, okay, jetzt aber die wertvolle Zeit auf jeden Fall genießen und wertschätzen und da sein und merke dann aber auch, dass es mir natürlich nicht immer gelingt.
Nee.
Und du hast gerade von Schuldgefühlen gesprochen. Sind die immer noch da? Und gab es auch von deinen Kindern überhaupt die Rückmeldung, dass sie das so wahrgenommen haben wie du?
Also mir hat damals ein Erziehungspädagoge, Jan-Uwe Rogge heißt der, der hat mir total geholfen. Den habe ich damals mal bei einem Vortrag erlebt und der sagte dann, wenn Sie dann abends Ihre Kinder im Bett haben und das Gefühl haben, sie haben wieder alles falsch gemacht. Bravo. Machen sich einen Wein auf und feiern sie sich, weil Kinder wollen authentische Eltern, keine perfekten Eltern. Da habe ich gedacht, ja, ja. Also immer dieses, man muss, man muss, man muss. Ne, weil gerade, also bei mir war das damals auch so, meine Kinder sind in den 90ern geboren und dann dieses ganze Malschule und Sport und Sprachen lernen und sich fördern. Und die hatten auch immer keine Lust zu. Die wollten sich einfach nur verabreden und da hatten die anderen Kinder dann immer keine Zeit, weil die dann immer irgendwelche Termine hatten. Meine hatten keine. Mhm. Aber ich glaube im Nachhinein, ich habe das so gut gemacht, wie ich das konnte. Und vor allen Dingen habe ich sie immer, immer, immer geliebt. Und das habe ich ihnen auch immer, immer, immer gezeigt. Ja. Und ich habe auch heute, sie wohnen ja beide nicht mehr bei mir, aber ich habe ein ganz, ganz liebevolles Verhältnis zu den beiden. Und wir können da auch ganz offen drüber reden. Und natürlich sind ein paar Sachen scheiße gelaufen, aber sie haben es ja jetzt mittlerweile auch. Die sind jetzt 26 und 33. Die haben das jetzt auch verstanden, die Gründe, warum das so war.
Ja.
Und ich denke, damit ist es okay.
Mhm.
Klar, Sachen besser laufen können, aber ja.
Und so wie es klingt, habt ihr offen darüber gesprochen, was vielleicht, ja, wie war das für dich vielleicht auch von deinen Kindern zu hören? Na, das war aber nicht so schön.
Kein Problem eigentlich. Also ich habe mich dann teilweise auch bei denen entschuldigt oder habe ihnen das auch erklärt.
Mhm.
Und mit zunehmendem Alter konnten sie es dann auch echt verstehen.
Mhm.
Und das ist ja auch so, es gibt ja diesen Spruch, je älter ich werde, umso weiser wird mein Vater. Das ist so ein, das ist ja auch so was, was ich selber bei mir merke, dass ich jetzt im Nachhinein auch meine Eltern immer mehr verstehe. Also ich bin jetzt schon sechs Jahre älter als mein Vater geworden ist. Der ist mit 56 gestorben.
Mhm.
Aber gerade auch bei meiner Mutter, so viele Dinge verstehe ich jetzt, die ich damals, zum Beispiel hat sie ganz oft, wir waren eben drei Kinder ja, und dann wusste sie teilweise nicht mehr bei bestimmten Sachen, wer von uns das gemacht hat, so als Erinnerung oder so, ne? Oder ich weiß nicht, irgendeine von euch war das. Und das fand ich immer so scheiße, weil ich mich dann nicht gesehen gefühlt habe. Jetzt habe ich das mit meinen beiden Söhnen auch, obwohl die 7 Jahre auseinander sind, ne? Dass ich teilweise denke, wer von denen war das denn noch? Das ist eben einfach so.
Ja. Ne? Ja. Also das klingt nach Verständnis, was du entwickeln konntest im Laufe der Zeit, so.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Und das ist, ich glaube einfach auch, dass alle Eltern mehr oder weniger und auch vor allen Dingen alle Mütter das eigentlich so gut machen, wie sie es denn eben zu dem Zeitpunkt können.
Mhm.
Ne? Ich weiß nicht, wie alt ist dein Kind?
8.
Ja, man sagt ja so, bis maximal 12 hast du noch richtig Einfluss, ne?
Mhm.
Ich weiß noch, solange die nur zu Hause waren, noch nicht im Kindergarten, hatte man ja sprachlich auch noch Einfluss. Dann gehen die in den Kindergarten, kommen plötzlich mit Sachen wieder, wo man denkt, wow, wo kommt das denn her? Und das wird natürlich zunehmend, je weniger Zeit sie zu Hause verbringen, umso mehr kommt dieser Einfluss von außen, ne?
Ja. Gab es da bei dir bestimmte Ängste von Einflüssen von außen und wie bist du damit umgegangen und gab es welche, die sich bewahrheitet haben?
Was die Kinder anbelangt?
Mhm.
Also erstmal war ich froh, dass es Jungs sind, weil die Übertragung da nicht sein konnte. Ne? Ich hatte damit sozusagen die Kette von meiner Mutter, was von ihrer Mutter zu meiner Mutter und ne, unterbrochen.
Mhm.
Wir sind zum Beispiel so typisch mädchenmäßig erzogen worden, wenn man irgendwo hingeht, alle nochmal auf Toilette. Bevor man ins Bett geht, immer nochmal auf Toilette. Meine Söhne haben gesagt, nö, ich muss nicht. Ich sage, aber gleich im Auto musst du. Nö, muss ich nicht. Die muss tatsächlich nicht. Da habe ich gedacht, unglaublich. Und das war für mich eben, weil ich ja auch nur Schwestern hatte, war das echt spannend, so diese Männerwelt mal so kennenzulernen und zu merken, die ticken echt anders. Das war erstmal sehr gut. Sie sind auch beide groß. Sehen auch beide, finde ich, ganz gut aus. Sagen natürlich alle Mütter, aber Wie war das? Ich bin so ein Fan von Sprüchen, aber den finde ich so gut. Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.
Oh, das ist schön.
Deswegen sind meine Söhne natürlich die schönsten.
Auf jeden Fall.
Nein, aber sie sind jetzt irgendwie nicht, was weiß ich, klein, dick und pickelig oder so. Das sind sie nicht. Und dadurch, dass sie eben relativ groß waren, hatte ich auch nie so eine Angst, dass ihnen was zustößt irgendwie, dass sie entweder von anderen Jungs umgehauen werden oder auch wegen Äußerlichkeiten gemobbt werden oder irgendwie sowas. Und eben meine Mutter hat mir zum Beispiel viele Ängste eingeredet, immer mit Männern, du musst aufpassen und abends im Dunkeln und boah, ich war sehr, sehr, sehr ängstlich. Und das konnte ich bei meinen Söhnen dann auch so ein bisschen zum Glück auch befrieden, sag ich mal, weil die sind da irgendwie anders unterwegs. Und ja, das war sehr, sehr angenehm. So gesehen hatte ich diese Ängste nicht. Und sonst fällt mir gerade nichts so ein. Nein, ich war wirklich froh, dass es eben diese ganzen Übertragungsmuster gar nicht gab.
Und gab es kein, sagen wir mal, bestimmtes Männerbild, bei dem du gedacht hast, also das ist mir schon wichtig, dass sie so als Männer werden?
Klar, also ich denke mal eben dieses, wie sie mit Frauen umgehen, aber eben aber auch, wie sie überhaupt mit Menschen umgehen, wie sie mit Tieren umgehen, wie sie mit der Umwelt umgehen. Und meine Kinder hätten auch mit 5 Jahren niemals Papier einfach weggeschmissen oder so. Und die hätten auch nie ein Tier getreten oder irgendwas. Das hätten sie nicht. Und sie waren zum Glück auch beide so, dass sie nie so, also ich war nie mit denen großartig in einer Notaufnahme. Die waren immer eher, also die waren nicht ängstlich, aber die waren durchaus nervenschonend vorsichtig. Das fand ich ganz angenehm. Und das eben, obwohl sie eben ja auch, wie gesagt, 7 Jahre auseinander sind und
Jetzt habe ich eine Frage gehabt, die ist mir jetzt entwischt, jetzt muss ich kurz überlegen. Was glaubst du, war für dich als Mutter oder vielleicht als Eltern, was war das Wichtigste bei der Begleitung eurer Kinder?
Naja, meine Kinder sind je aus einer anderen Ehe. Und das Problem war auch immer die Uneinigkeit mit den jeweiligen Vätern. Die Väter hatten auch ursprünglich, ich wollte immer 4 Kinder haben, meine jeweiligen Männer wollten eigentlich gar keine Kinder haben und eins konnte ich ihnen dann sozusagen abringen. Und deswegen, ich war immer, also für mich war auch bei der Berufswahl immer schon damals als Kind, als Jugendliche klar, ich will eine Familie haben. Ich wollte keinen Beruf ergreifen, wo ich dann aufhören muss zu arbeiten, weil ich wollte auch immer arbeiten, aber ich wollte eben einen Beruf haben, wo beides geht. Habe ich dann ja auch gemacht. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Entschuldigung.
Ist überhaupt gar kein Problem.
Furchtbar.
Was das Wichtigste war.
Ach so, bei der Erziehung, genau. Jetzt bin ich wieder im Film. Ja, ich glaube eben wichtig ist tatsächlich die Einigkeit von Eltern. Aber das fiel mir gerade sehr schwer, weil ich dann das Gefühl hatte, boah, wenn die dann was entschieden haben, was ich total daneben fand, dann konnte ich das nicht mittragen, sondern habe mich dann eingemischt. Und das war natürlich, das halte ich für schwierig. Deswegen war es dann eigentlich immer leichter, als ich dann getrennt war und dann alleine mit denen war.
Was glaubst du, warum ist die Einigkeit der Eltern so wichtig?
Ich glaube, dass es zum Beispiel wichtig ist, dass auch die sogenannte männliche Energie dann zum Tragen kommt, dass Männer, diese Männerwelt ist ja ganz anders und zum Beispiel auch die Körperlichkeit ist ja ganz anders, wo wir als Frauen manchmal schon denken, boah, das ist jetzt aber echt brutal, was weiß ich, wenn die sich mal so anpacken oder so. Das ist ja schon, wenn man so sieht, wie die sich begrüßen, die umarmen sich noch, bom, bom, bom. Also wenn man mir so auf den Rücken haut, dann muss ich gleich zum Osteopathen, so ungefähr. Und das ist für Männer so normal, so dieses Raue, sag ich mal. Und dass man das auch versteht, dass das auch ein anderer Umgang ist. Und das habe ich, glaube ich, nicht genug verstanden, weil ich ja nun auch aus so einer Frauenwelt kam. Mein Vater war ja erst dadurch berufsbedingt, war der irgendwie nicht besonders anwesend, wie so viele Väter in der Generation. Viel gearbeitet, wenn er nach Hause kam, gestresst, bloß nicht ansprechen. Und dann ist er gestorben, als er praktisch, auch als ich so alt war, dass ich mit ihm hätte Kontakt aufnehmen können, richtig mal. Da war er dann, bums, weg. Und deswegen war für mich da so ein bisschen so ein Vakuum, sag ich mal. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann zum Beispiel, wenn man als Frau alleinerziehend ist, finde ich das, glaube ich, wichtig, wenn man auch noch irgendwie einen guten Freund, einen Bruder, einen Onkel, weiß der Teufel, irgendwie noch so einen Mann in dem Leben der Kinder hat, weil das ein Unterschied ist.
Wie war das für dich? Du hast jetzt gerade beschrieben, dein Vater ist bei Zeiten gestorben, als du hättest mit ihm so Kontakt aufnehmen können. Wie war das für dich und was ist vielleicht, ich habe jetzt, bei mir kam so auf, ist was liegen geblieben oder was unausgesprochen geblieben?
Ja, also mein Vater hatte sich selbstständig gemacht, da war ich glaube ich 5. Und ab da war der eigentlich beschäftigt. So. Hatte nicht viel Zeit und erst recht kein Ohr für mich, sage ich mal. Jedenfalls nicht, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, er hatte nicht richtig Nerv auch, sich dann überhaupt mit seinen Kindern, aber auch mit mir als Jüngster, glaube ich. Er hat mich da und weiß ich nicht. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber so habe ich das damals empfunden. Und als er starb, war ich 24 und ich hätte gerne, da war meine Mutter mal im Krankenhaus, da war ich dann irgendwie ein paar Tage dann bei ihm nochmal, damit er nicht allein ist. Wir haben dann Papas selten gesagt, einfach nur, dass er ein bisschen Gesellschaft hat. Und da haben wir mal eine Radtour gemacht und da haben wir uns tatsächlich mal unterhalten und das fand ich total angenehm. Und da habe ich gedacht, wow, geht ja. Und dann ist er so, mir nichts, dir nichts, zwei Herzinfarkte beim Mittagsschlaf auf dem Sofa, so von jetzt auf gleich. Krass. Also ich bin damals immer mit der Mitfahrgelegenheit nach Hamburg gefahren und bin sonntags abgeholt worden abends, hab dann noch mit meinen Eltern im Wohnzimmer gesessen und Fernsehen geguckt irgendwie und dann rief der Typ noch an und meinte, er käme eine Stunde später, dachte ich noch, naja, ja, und da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Das wusste ich da natürlich nicht, aber ja. Und das war schon, da ist schon vieles so, was eben sich nicht entwickeln konnte, sagen wir mal so.
Was glaubst du, was konnte sich nicht entwickeln?
Dieses Gefühl überhaupt, so eine Tochter-Vater-Beziehung zu haben. Und wenn ich das so in Filmen manchmal sehe, dass gerade Väter und Töchter ja haben ja oft eine enge Beziehung. Auch, dass der Vater so Schutz gibt oder wie auch immer, das habe ich nie gehabt. So in dem Maße. Also ich weiß nur, als ich nach Hamburg gezogen bin, ist mein Vater dann noch mitgefahren und hat dann noch geholfen, also Steckdosen anbringen und sowas alles. Das fand ich ganz schön. Er meinte, das soll auch vernünftig sein. Aber ich sag mal, so viel Umsorgen oder so ein Sicherheitsgefühl habe ich dadurch natürlich nicht so gehabt.
Sicherheitsgefühl im Sinne von?
Im Sinne von, egal was kommt, ich kann nach Hause und mein Papa ist für mich da. So.
Also anders als die Mutter.
Also meine Mutter war ja da und aber die war. Das war ja so eine andere Ebene. So, mein Vater war ja auch dieses ganze, ich sag mal, dieses gesicherte Existenz irgendwie so. Der hat ja sozusagen für die Hardware gesorgt und sie war mehr so die Software, so, um das mal so zu sagen, vielleicht. Und so dieses, egal, wenn mir irgendwas passiert, ich kann da hin und der hilft mir.
Hm.
Der beschützt mich, so.
Hm. Mhm.
Bei meiner Mutter hatte ich eher das Gefühl, vor allen Dingen je älter ich wurde, dass ich sie mehr beschützen muss.
Mhm. Wie war das für dich, so zeitig deinen Vater zu verlieren?
Schrecklich. Mhm. Also für mich ist wirklich auch die Zeit vor seinem Tod und nach seinem Tod, das ist wirklich, danach hat sich alles geändert. Also vorher waren eben auch schon viele Menschen in meinem Leben gestorben. Also wir wohnten da relativ nahe der holländischen Grenze und da war es zu der Zeit in den 70er Jahren war viel mit Drogen und so, gerade da in dem Bereich. Also da sind ein paar gestorben oder die hatten Autounfälle oder einer hatte, ja, damals sagte man Gehirnschlag. Ich denke, da ist ein Aneurysma im Kopf geplatzt. Der nächste, ja, viele durch Verkehrsunfälle. Also waren schon einige so, bevor ich 20 wurde schon, was krass. Ich schon unnormal finde.
Auf jeden Fall, krass.
Ja. Und natürlich meine Großeltern, das ist ja normal, das haben die meisten ja. Aber dann mit meinem Vater, das war schon sehr, sehr, sehr krass. Weil das auch ja die ganze Familie sehr erschüttert hat, weil er eben selbstständig war und danach sich sehr viel auch geändert hat. Meine Mutter hat ein halbes Jahr später auch noch Brustkrebs gekriegt. Ich denke, durch diese ganzen Ängste, die dann bong explodiert sind, das ist dann zum Glück gut gegangen. Aber ich war zu der Zeit gerade im Staatsexamen und hatte dann also sehr viel mit ihr zu tun, weil sie auch in Hamburg in der Klinik war. Und dadurch konnte ich eben meine Trauer damals auch nicht leben, weil ich einfach unglaublich mit ihr auch beschäftigt war. Und als ich dann irgendwann Zeit hatte für meine Trauer, da konnte ich sie dann nicht mehr so richtig fühlen. Und dann habe ich damals, also er ist im August 87 gestorben und ich glaube, das Jahr drauf war das im, da war, gab es noch Buß- und Bettag als Feiertag und da, weiß ich noch, habe ich Fernsehen geguckt und da kam der Film Jentl von Barbara Streisand und der beginnt Dedicated to all the fathers in the world. Und da dachte ich nur so, ups. Und da habe ich mir den angeguckt und da gibt es so eine Szene, da stirbt ja auch ihr Vater und dann ist sie alleine im Wald und hat so einen Baumstumpf und hat eine Kerze drauf und da ist dieser Sternenhimmel und sie sitzt dann da und singt dann Papa, can you hear me?
Mm.
Und es ist und als das kam, da konnte ich so, so, so weinen, als wenn die Schleusen aufgegangen sind.
Mm.
Und ich habe mir danach auch sofort die CD gekauft oder Platte sogar noch, ich weiß gar nicht, und habe das dann wirklich benutzt und habe mich dann hingesetzt, habe mir dieses Lied angehört und es hat immer geklappt und ich konnte immer weinen und so konnte ich dann endlich meinen Vater auch betrauern. Das fand ich unglaublich hilfreich.
Es klingt nach einer ganz bewussten Trauer.
Ja, ja.
Ja. Was glaubst du, warum ist es so wichtig, dass du ihn betrauert hast oder warum wir allgemein Menschen betrauern sollten?
Also eigentlich ist es so, denke ich mal, dass wir uns eigentlich immer selber betrauern, weil wir diesen Menschen nicht mehr haben. Ich gehe inzwischen ganz fest davon aus, dass es die Menschen, dass es den Menschen, die gestorben sind, total gut geht. Ich bin jetzt nicht gläubig im christlichen Sinn, ich glaube nicht an so einen Himmel, wo sie auf Wolken sitzen, aber ich habe ja dann auch später dann auch in diesem Bereich gearbeitet oder mich ehrenamtlich auch engagiert, im Hospiz und so weiter. Und ich habe also schon sehr viele Menschen sterben gesehen und erlebt und habe sie vor dem Tod und nach dem Tod erlebt. Und ich glaube einfach, und ich habe auch meine Mutter mal gehört, dass sie zu mir gesagt hat, du, da wo ich jetzt bin, ne, das ist so unglaublich schön. Wenn ihr das alle wüsstet, hätte kein Mensch mehr Angst vorm Sterben.
Hm.
Und das glaube ich einfach. Also ich glaube auch, dass der Mensch so komplex ist, dass das, was den Menschen ausmacht, nicht einfach weg ist. Und das, was dann, das geht ja so schnell, wenn ein Mensch gestorben ist. Der Körper, der ganze Ausdruck ist so anders. Ich finde, das ist wirklich wie so eine Verpuppung oder wie so eine Häutung. Das ist nur noch so die Hülle, die da ist.
Ja.
Das, was den Menschen ausmacht, ist da meines Erachtens nicht mehr drin. Deswegen macht man im Hospiz ja auch immer so das Fenster auf.
Fenster auf.
Mhm. Ja?
Ja, ich kenne das auch, weil ich auch Menschen beim Sterben begleitet habe. Und
ja,
das ist genau das, was den Menschen ausgemacht hat, das ist dann nicht mehr da.
Genau.
Und das kann ja nicht einfach weg sein.
Ja.
Es kann doch nicht einfach.
Und es gibt ja auch diesen Spruch, ich kann den jetzt nicht sagen, aber dass die Energie nicht verloren geht, die ist nur anders. Und deswegen ist Trauer, glaube ich, wirklich etwas, wo wir uns selbst betrauern, weil dieser Mensch nicht mehr da ist. Aber man kann da ja eben auch ganz bewusst mit umgehen, auch eben durch das Steuern der eigenen Gedanken. Wenn mir das klar ist, kann ich mir eben aber auch sagen, ich habe auch noch sehr viel von diesem Menschen. Und zum Beispiel, wenn ich anfangs auch gesagt habe, ich habe das Gefühl, mein Körper verwandelt sich langsam in meine Mutter, dann kann ich das auch als schön, als tröstlich sehen und sagen, sie ist sogar in mir so irgendwie, sie ist immer bei mir. Und das finde ich total schön. Ja, oder auch mein Vater, den ich habe neulich, der ist ja jetzt in diesem Jahr, ist er dann 38 Jahre tot. Das ist unglaublich. Und damals hat man ja noch längst nicht diese ganzen Aufnahmen und Fotos und vor allen Dingen Tonaufnahmen gehabt. Ich kann die Stimme mir überhaupt nicht mehr vorstellen, geschweige denn, wie er gerochen hat oder so. Und da war ich einkaufen und setze mich nach dem Einkaufen ins Auto, mach das Auto an und dann kommt da ein Lied im Radio und so, bäm, kamen mir die Tränen, weil das ein Lied war, was ich immer mit meinem Vater im Auto gehört habe.
Krass.
Und das fand ich so schön, weil ich dachte, hurra, ich spüre ihn noch. Die Verbindung ist noch da. Und deswegen sage ich immer, Trauer ist ja so praktisch Liebe, die nicht mehr weiß, wohin. Und dieses, wenn ich nicht mehr weiß, wohin mit der Liebe, dann kann man eben sich auch helfen, finde ich, indem man die Liebe dann umleitet. Ich habe ja auch schon Menschen erlebt, eben die, wo meinetwegen das Kind gestorben ist oder noch schlimmer finde ich, wenn, was weiß ich, die Tochter Suizid begangen hat, wo man denkt, was gibt es noch Schlimmeres, die damit leben, weil sie zum Beispiel dann anderen helfen, die das auch erlebt haben oder sich irgendwie anders engagieren und eben diese Liebe umleiten. Und das finde ich, das lindert den Schmerz zumindest etwas und macht es etwas leichter. Und ja, das ist so meine Überzeugung. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor Trauer, sondern ich lebe sie dann, wenn ich merke, sie kommt wieder. Dann geht sie dann ja auch wieder.
Ja. Ich finde, das sind total schöne Gedanken.
Ja, und deswegen kann ich eben auch, ich finde, man kann eben gleichzeitig glücklich sein und in Trauer sein. Das eine schließt das andere nicht aus.
Ich glaube ja fast, dass es beides braucht. Also.
Ja, und ich meine, also, durch ich Glück kriegt man ja auch Kraft, die man braucht zum Trauern. Weil Trauer ist ja richtig anstrengend, ne?
Total.
Wenn ich mir überlege, als meine Mutter starb, da war ich wirklich 4 Wochen fertig, wirklich. Und ich bin eigentlich ein ganz bunter Mensch und da mochte ich aber auch keine Farben. Und da war ich wirklich, das war richtig nur so eine klaffende Wunde, sag ich mal. Aber es ist tatsächlich ja so, es wird ja wirklich immer leichter damit zu leben. Es geht ja nie weg, aber man kann damit leben. Und ich finde, man kann eben gut damit leben, wenn man es in sein Leben integriert und nicht versucht, es zu vermeiden.
Ja. Naja, und wenn die Trauer weggehen würde, dann würde ja auch die Erinnerung an den Menschen weggehen.
Genau.
Und die Liebe. Und das wäre total, das wäre ja eigentlich total traurig.
In der Tat. Deswegen.
Ja. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Sprung in eine andere Richtung, aber du hast vorhin ja erzählt, du bist in den 80ern, warst du in Hamburg studieren.
Ja.
Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ja.
Genau. Wie ist es für dich? Jetzt sind wir ja im Jahr 2025. Wie hast du so diese Entwicklung, die gesamte Entwicklung, so durch die Jahre, wie nimmst du das wahr, so das Leben, wie sich das verändert hat, die Entwicklungen, all das, wie blickst du da drauf?
Also ich bin froh, dass meine Kinder nicht in der heutigen Zeit aufwachsen. Ich fand das damals mit Gameboy und Fernsehen schon eine Herausforderung, weil es ja auch sehr leicht war, sie meinetwegen vom Fernseher zu parken, weil sie dann nicht genervt haben. Mhm. Aber ich habe dann trotz alledem versucht, zum Beispiel denen zu sagen, nein, das muss jetzt aus, weil ich habe denen dann immer gesagt, das ist der super Tipp für die Erziehung, fällt mir gerade ein. Ich habe denen dann gesagt, ich könnte dir jetzt Cola und Chips geben und dich hier vor den Fernseher setzen und hätte super Ruhe vor dir, weil du wärst glücklich da, wie du da bist. Aber ich weiß, dass das alles ganz schlecht ist für dich. Und weil ich dich liebe und ich möchte, dass dir was Schlechtes widerfährt, muss ich dir das leider verbieten und mich jetzt hier mit dir rumstreiten. Das ist so ein Totschlagargument. Da konnten die nichts mehr sagen. Da haben die immer gesagt, verdammt, Mama, Mensch. Aber das leuchtete denen ein. Das gab natürlich trotzdem, aber sie haben es verstanden so, ne? Und es ist ja auch so, weil es ist ja unbequem dann, ne?
Absolut. Und
wenn ich das heute sehe, ich bin nun auch so ein Mensch, der so leicht, also ich habe durchaus so ein Suchtverhalten in einigen Bereichen und ich bin auch sehr handyaffin und mache da auch viel. Und wenn ich das so sehe heute mit den, erst war das ja so, als das losging mit den Handys, dass die Eltern sagen, boah, mein Kind sitzt ständig nur vorm Handy. Heute ist es, glaube ich, so, dass die Kinder denken, scheiße, ich sehe das oft, so Kinder so, Mama, guck mal, was ich schon kann. Und Mama guckt aber nicht, weil Mama hat das Handy in der Hand. Mhm. Oder Mütter beim Stillen und haben nebenbei auf dem Handy, gucken sie eine Serie. Mhm. Wo ich denke, das ist, ist, finde ich natürlich suboptimal. Mhm. Aber, und auch das mit KI, es ist ja mit allen diesen Entwicklungen, finde ich, immer Fluch und Segen gleichzeitig, je nachdem, wie man es nutzt. Ja. Aber ich bin nach wie vor optimistisch und auch was sogenannte Jugend von heute, was da gesagt wird, da denke ich immer nur dran, als ich so 16 war, da hatten die Jungs alle lange Haare. Und da in meiner Heimatstadt war es so, da war so eine Wiese am Hafen und da lagen wir dann alle und haben natürlich alle geraucht, alle. Und natürlich hatten die auch alle Alkohol und so. Und da liefen oben die Erwachsenen lang und sagten nur, boah, guck dir die mal an, die Gammler. Und die sollen mal unser Land regieren. Ach du Scheiße, das wird gar nichts. Ne, so. Die natürlich so, die Generation so nach dem Krieg, ne, für die war das der Horror schlechthin. Mhm. Und es hat auch funktioniert. Und so denke ich mir eben auch das wird funktionieren. Und ich weiß aus meiner Zeit, als ich eben mit Jugendlichen gearbeitet habe, da waren natürlich ein paar Flachköpfe zwischen. Aber da waren auch einige, wenn man die in einem anderen Zusammenhang erlebt hat, hat man sich gewundert, was die dann da drauf hatten. Man hat ja auch häufig nur so einen kleinen Blick und sieht nur diese Nuance des Menschen. Aber die haben manchmal, was weiß ich, dann kümmern die sich ganz liebevoll um ihre Oma oder sind nachmittags bei der Freiwilligen Feuerwehr oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und ich denke, das wird funktionieren. Mhm. Und genauso optimistisch denke ich jetzt auch mit diesen ganzen Geschichten, was das Weltgeschehen anbelangt, wo man ja auch manchmal denkt, oh Gott. Mhm. Ne? Also da gehe ich so vor, dass ich eigentlich Nachrichten gar nicht mehr gucke.
Ja.
Diese ganzen Geschichten, die aus Amerika kommen, will ich gar nicht mehr hören, weil das finde ich einfach nur grausig. Aber auch da bin ich der festen Ansicht, es ist so eindeutig, so negativ, das kann gar nicht gut gehen. Und ich glaube einfach, irgendwann wird das Ganze kippen, weil die Welt merken wird, Macht und Gier und noch mehr Geld und noch mehr und noch mehr, das bringt uns alle nicht weiter. Mm. Und deswegen wird dann irgendwann, denke ich, so eine Kehrtwende eintreten und so wie zum Beispiel diese Kinder der sehr konservativen Leute nach dem Krieg dann eben diese wilden 68er waren und die wilden 68er hatten plötzlich wieder Kinder, die FDP und CDU gewählt haben und einen Bausparvertrag in der Schublade hatten. Also dieses so glaube ich, dass es auch mit der Welt sein wird, dass dann plötzlich alle merken, nee, So wie bei Katastrophen, wo die Menschen auf einmal sehen, ey, wenn ich meinem Nachbarn helfe und dann noch einen Kaffee mit dem trinke, das ist total schön. Also, dass man da viel mehr von hat, von diesem, was wir eigentlich alle brauchen. Und alle diese ganzen Menschen haben auch Kinder und lieben ihre Kinder und wollen auch geliebt werden. Also ich denke einfach, um das abzukürzen, Liebe wird siegen und ja.
Das klingt auch nach einer ganz, ganz großen Zuversicht.
Ja.
Und ein Vertrauen in die Welt.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich habe immer so diesen Spruch, ich bin geborgen im Leben.
Ja, das ist total schön. Und wenn wir nochmal zurückgehen, dann habe ich so gedacht, gibt es etwas, wo du sagst, das war früher besser?
Ja, ich glaube so, wie Kinder aufgewachsen sind tatsächlich.
Das wäre?
Ich glaube, also selbst meine Kindheit war so gesehen noch etwas, ja, weiß ich nicht, ob man das besser nennen soll. Man konnte sich besser selber erleben. Heute ist das alles so kontrolliert und so, ja. Also wir haben jetzt hier Nachbarn, die haben, wir wohnen hier sehr ländlich jetzt. Mittlerweile aus Hamburg und Berlin wohne ich jetzt hier, bin ich total auf dem Land und die Kinder sind einfach immer nur draußen und rennen und buddeln im Matsch und finden kleine Knochen von Tieren und schleppen die an und klettern auf Bäume und also so, die haben auch kein Gramm Fett und obwohl sie schon, ja, die Älteste ist 9, die wollen noch gar nicht unbedingt ein Handy haben oder so, also die. Wenn ich dann lese, dass manche Kinder heute nicht mehr rückwärts gehen können oder auf einem Bein stehen, dann finde ich das schon traurig. Mhm. Und also die können sich noch viel mehr erfahren so. Und das können viele Kinder, glaube ich, nicht mehr so sehr. Weiß ich nicht. Also ich finde, die ganze Kindererziehung ist heute komplizierter. Dadurch, dass sie ja auch sehr früh diese ganzen Einflüsse haben, dadurch, dass Kinder ja manchmal im Kindergarten schon das Handy von Bruder oder so in die Hand kriegen und da Dinge sehen, die sie eigentlich noch nicht sehen sollen. Oder auch mit Sexualität. Das finde ich ein bisschen gruselig so, was die dann teilweise mit 10, 11 schon da irgendwelche Pornobilder sehen, wo die denken, um Gottes Willen, und das soll ich eines Tages machen. Und das war eben früher nicht so. Das war einfacher so gesehen.
Also so ein bisschen die Kinder noch davor zu schützen oder den Zeitpunkt selber zu bestimmen?
Ja, so dieses Kindgemäße, sage ich mal, dass sie dann wirklich die Dinge erleben, die sie erleben sollen, in dem Moment, wo sie auch reif genug sind dazu. Ich glaube, die sind heute oftmals überfordert. Und eben oftmals material völlig verwöhnt. Und dafür emotional oft völlig vernachlässigt.
Ja.
Das sehe ich schon so ein bisschen so.
Wenn du noch mal in eine Zeit zurückspringen könntest und die noch einmal erleben dürftest, welche wäre das?
Ich bin totaler 70er-Jahre-Fan. Ich wäre eigentlich noch ein bisschen, also ich mag so diese ganze Hippie-Geschichte. Ne? Also ich bin wirklich so eine alte Hippie-Frau noch in meinem Herzen. So dieses ganze Love and Peace und Flower Power. Und das finde ich total klasse. Also ich wäre gerne noch so, so 6, 7 Jahre eher geboren worden. So.
Ja.
Also das wäre schön gewesen.
Ja. Was glaubst du, was hättest du dort noch mal erlebt?
Mehr Freiheit auch. Also ich bin eben, wie gesagt, wahrscheinlich durch meine Mutter eben sehr vernünftig gewesen. Ich habe keine Lücken im Lebenslauf, so gesehen. Und manche Lücke wäre vielleicht ganz nett gewesen.
Du wärst gern mal unvernünftig gewesen.
Ja.
Ja. Ja. Ich komme jetzt zu der Frage, die meine Gesprächspartnerin zuvor gestellt hat. Und die Frage lautet, traust du dich schon, du selbst zu sein?
Ja. Ganz klar.
Mich hätte jetzt auch eine andere Antwort, hätte mich total irritiert, ehrlich gesagt.
Ja, das glaube ich.
Was traust du dich insbesondere bei dem Du selbst sein? Ich finde, das hat ja viele Facetten.
Also mir fällt nichts ein, was ich mich nicht trauen würde. Bis eben auf immer noch dieses so, Leute, so, ne, zu sagen, so, das ist jetzt hier meine Grenze und da nicht weiter so. Alles andere traue ich mich schon. Ich würde mich auch trauen, was weiß ich, mich nackt irgendwo hinzustellen, sage ich mal so. Oder keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin schon sehr authentisch.
Das ist dann vielleicht nicht die Freiheit der 70er, aber die Freiheit, die du jetzt in dir erlebst. Ist das so?
Ja.
Ja. Dann bist du jetzt an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Welche Erfindung findest du die genialste?
Ah, schöne Frage. Cool, die nehme ich sehr gerne mit. Und liebe Martina, bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, es war ein ganz wundervolles Gespräch. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass du so eine Frohnatur bist, aber eben so aus dem Herzen heraus, also ganz herzlich, ganz warm, ganz viel Zuversicht, ganz viel Hoffnung, Liebe, also irgendwie, ich habe mich dir sehr verbunden gefühlt. Es war ein ganz, ganz wohltuendes Gespräch und dafür möchte ich mich ganz doll bei dir bedanken.
Aber gerne doch.
Und liebe Martina, die letzte Frage ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Und das ist die Frage, wer bist du?
Ich bin eigentlich genau der Mensch, den du gerade beschrieben hast. Ich bin wirklich, glaube ich, wirklich eine frohe Natur und ich bin sehr herzlich und zuversichtlich und auch lustig und warm. Doch, doch. Und authentisch. So, Ende.